Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Ist keine so ganz einfache Folge. Jetzt die erste Folge nach einer längeren Pause. Und die, die uns hören, haben das ja auch mitbekommen. Und das haben wir auch bei Instagram. Könnt ihr vielleicht einfach mal folgen, wenn ihr Lust habt. Der will nicht nur spielen, gibt es natürlich bei Instagram. Und da gibt es ganz viele, die natürlich auch mitbekommen haben, dass Boogie nicht mehr lebt und dass wir da auch deshalb eine etwas längere Pause jetzt gemacht haben, um einmal durchzuatmen. Aber Sarah, ich glaube, wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, einfach auch, wollen wir das nochmal auch größer zum Thema machen, weil es bestimmt auch viele gibt, die natürlich auch mal entweder in so einer Situation waren oder leider bestimmt auch mal in so eine Situation kommen werden. Deshalb erstmal guten Morgen und ich glaube, eine rhetorische Frage, wie geht's dir denn überhaupt noch zu einer dann doch jetzt längeren Zeit?
Ich würde sagen, wir bleiben ehrlich, mir geht's gar nicht gut. Also das ist jetzt ja nicht mal einen ganzen Monat her und wir hatten ja ein bisschen voraufgenommen, dadurch haben wir ja ein bisschen Zeit gewonnen und es liegen jetzt schon über 3 Wochen zwischen Boogies Todestag und jetzt und trotzdem, also es fühlt sich an, als wäre es gerade eben passiert. Irgendwie. Das wird nicht besser.
Also erstaunlicherweise ist es so und ich finde jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig angemessen, den Hundemoment der Woche lassen wir glaube ich einfach mal weg, weil ich glaube, das ist jetzt irgendwie einfach nicht so richtig passend. Ich will aber sagen, dass ich erstaunlicherweise, als wir in Schweden waren, eine Situation hatte, wo ich dachte, ich muss mich von Spanien verabschieden. Und das war brutal, weil sie hatte ja schon mal vor einigen Wochen so einen Magen-Darm-Infekt und wo sie wirklich richtig schlecht dran war. Ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Zettel, weil ich nicht hier war, sondern meine Frau da war. Und die dann sagte, sie hätte sie die Treppe runtertragen müssen. So schwach war sie irgendwie. Und hatte das gar nicht so richtig auf dem Zettel. Und dann habe ich das schon ernst genommen, aber ich habe gedacht, okay, also dann ging es ihr vielleicht einfach wirklich richtig schlecht, aber ich hatte keine Idee, dass das so gravierend war. Und als wir in Schweden waren, war das so schlimm, dass sie kaum noch laufen konnte. Also die war wirklich ein anderer Hund und ich hatte irgendwie, sie lag auch nur noch und atmete schwer und so. Und das endete dann damit, dass ich dann beschlossen habe, mit ihr in eine Tierklinik zu fahren sonntags. Die dann aber auch ernste Mienen machten und sagten, sie haben sofort Röntgenbilder gemacht. Da war alles in Ordnung, weil sie gedacht haben, sie hätte vielleicht einfach Wasser in der Lunge oder was auch immer oder irgendwas Schlimmeres. Das war aber alles nicht der Fall und dann konnte man es reduzieren auf diese Magen- und Darmgeschichte wieder. Und man hatte ihr dann auch Medikamente bekommen, also hat sie bekommen und sie hat auch wir konnten irgendwie uns überlegen, lassen wir sie über Nacht da und sie kriegt eine Infusion über Nacht, also Elektrolyte. Oder geben sie ihr die jetzt unter, also so einen ganzen Beutel unter die Haut, so dass das wandert ja dann auch, sodass das dann so durchläuft. Dafür habe ich mich dann entschieden, weil ich gesagt habe, die bleibt hier nicht über Nacht in diesem Ding.
War hätte ich genauso gemacht.
Und meine Frau guckte mich so an, so, bist du dir ganz sicher? Und ich so, ja, ich bin mir ganz sicher, ich nehme diesen Hund mit. Das ist gar keine Frage.
Ach, so gruselig, ne? Die Vorstellung, dass die wo in so einer Klinik schlafen.
Also schlafen oder aber auch, stell dir vor, sie wäre da gestorben und ich wäre nicht dabei gewesen. Das ist,
ach, hör auf, ja.
Keine Chance. Naja, und einen Tag später war sie ein anderer Hund wieder. Völlig krass. Aber dieses Gefälle hat mir so Angst gemacht, weil du dann einfach auch siehst, dass es so wahnsinnig schnell gehen kann. Und die hat auch alles mit sich machen lassen. Wir konnten die Röntgen ohne sie in Narkose zu legen und so weiter. Also sie ist ja ein Hund, der... Aber da habe ich auch an dich gedacht und dachte mir so... Das ist alles unwirklich auch und das ist alles eine Situation, wo du dann ich hatte Angst, am meisten Angst davor, dann irgendwie, dass es plötzlich so schnell geht. Ne? Ich hatte das ja schon mal. Das ist, merkte ich dann irgendwie auch, dass das wie so ein Trauma ist nach wie vor mit Ante. Naja, dann habe ich oft an dich gedacht und dachte mir so, okay, also du hast ja, und das hast du hier im Podcast ja auch erzählt, und das ist auch etwas, was uns alle ja begleitet hat. Wir konnten ja so ein bisschen nachverfolgen, wie das war mit Bogi. Die Bemühungen, die du gehabt hast, wie du dann tatsächlich dann einfach auch nochmal Hoffnung hattest, dann aber auch gesagt hast, okay, komm, mit diesem Rollstuhl macht irgendwie gar keinen Sinn. Mhm. Aber dann irgendwann hast du eine Entscheidung getroffen und treffen müssen. Und was war das für ein Moment? Kannst du das vielleicht einfach mal beschreiben? Ich glaube, so da endet ja auch so ein bisschen das, was du erzählt hast. Ich glaube, da fehlt vielen, die das so mitbekommen haben, ein Teil, nämlich wie ist dann dieser Prozess gewesen von, okay, es geht noch irgendwie und dann, nee, es geht einfach nicht mehr.
Ja, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben ja ab Anfang des Jahres gemerkt, dass sie wirklich unfassbar schnell abgebaut hat. Also es ging einfach so rapide, und wir haben ja noch nicht mal die Zeit gehabt, diesen Rollstuhl quasi zu bauen, weil in der Zeit, in der dieser Rollstuhl gebaut wurde, hat die im Vorderlauf so abgebaut, dass sie den nachher quasi gar nicht mehr richtig ziehen konnte. Das hat sie ja so angestrengt. Und das, obwohl wir ja unheimlich viel mit ihr gemacht haben, mit Physiotherapie und so. Das war ja dann auch der Auslöser, warum wir dann nochmal diesen Gentest gemacht haben, wo diese DM dann rausgefunden wurde, die ja auch erklärt hat, warum das so schnell geht. Und das hat auch einfach ganz viele Fragen beantwortet. Und das hat mich auch so ein bisschen, ich sag mal, entlastet insofern, als dass ich da mal Ruhe drauf geben konnte. Also weil das ist etwas, das konnte ich akzeptieren, wenn es eine Krankheit jetzt diagnostiziert wird. Und es ist so, und du kannst es nicht ändern, und es gibt kein Medikament und kein Sport und nichts, und das ist nun mal so, dann kann ich das auch annehmen, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie noch was tun könnte oder müsste. Ja, und dann haben wir sie quasi, könnte man sagen, ja, in Ruhe gelassen und sind dann mit unserem Bollerwagen und den Schuhen und all dem Tamtam haben wir da so unseren Alltag bestritten, und es ging halt wahnsinnig schnell, dass sie super stark abgebaut hat. Also es ging so weit, dass sie in den letzten 2 Wochen waren die ganzen Beine eigentlich überall offen, weil die sich an allen möglichen Stellen aufgeratscht hat, weil die so oft umgefallen ist. Und oder wir haben ja in den Garten runter ganz genau 2 Stufen, und an diesen beiden Stufen ist sie schon gescheitert. Und dann den Weg über die Terrasse raus auf die Wiese, hat gestrullert, ist wieder rein, und überall war schon wieder Blut auf dem Boden. Da hatte sie sich Stellen aufgeratscht. Und das waren so Sachen, wo ich ja dann irgendwann auch nicht mehr wusste, wo ich, so, also du kannst den Hund ja dann auch nicht in einziges Verband, mit einem einzigen Verband nur noch verpacken. Du schmierst da überall Bepanthen drauf und machst, die hatte ja dann immer diese Schuhe an, damit sie möglichst viel Grip hat, und auch die hinteren Pfoten waren ja am meisten betroffen. Das war dann aber auch alles immer geschwollen, und du kannst es ja auch nicht immer anlassen, und nachts hast du dann gehört, dass sie immer mehr gehechelt hat, immer schwerer Luft bekam, weil ja diese Krankheit irgendwann eben auch auf Herz und Lunge übergeht. Ich erinnerte mich da auch an bei Frieda dran. Frieda wird das auch gehabt haben, vermutlich. Das weiß man jetzt im Nachhinein dann. Und das waren auch so die letzten Symptome, als es dann so richtig bergab ging, dass die dann auch nicht mehr so gut Luft bekommen haben. Und die hatte halt recht viel so Stress, dass sie da irgendwo lag und einfach stundenlang gehechelt hat. Das waren schon so Sachen, wo ich dann anfing, mich zu fragen, ob das alles noch so okay ist, wie wir das machen. Und die Tierärztin hat mir ja gesagt, sie würde das alles mit uns noch mitgehen, solange der Hund eigenständig aus der Sonne raus kann, wenn es ihm zu heiß ist, und wenn der Hund eigenständig zu seinem Wassernapf kommt, um seinen Durst zu löschen, was ich ja auch einen sehr klugen Ansatz finde, weil wenn ich mal nicht im Haus bin, muss ich ja schon sicher sein können, dass die ihren Durst gestillt bekommt oder sich umlegen kann, weil sie hier zu hart oder zu weich oder zu warm oder zu kalt ist. Ja, und das ging halt in den, ich sag mal, 3-4 Tagen, in 3-4 letzten Tagen dann nicht mehr. Also da hat sie Wege gemieden, hast richtig gemerkt, dass sie halt, also, dass sie überlegt hat, was sie tut, und dann bist du mit dem Wassernapf hin, und dann hat sie halt total viel getrunken, und dann hast du gedacht, ja, die wollte wahrscheinlich einen Wassernapf, und hat sich aber den Weg gespart, weil der einfach so anstrengend war. Und daraufhin haben wir dann einen Termin mit der Tierärztin vereinbart, und haben uns ein richtig cooles Wochenende mit Boogie gemacht, als Familie. Wir sind picknicken gegangen, haben sehr viele schöne Spaziergänge gemacht. Sie hat ihr ganz eigenes Hähnchen bekommen. Das war mir irgendwie total wichtig. Da habe ich nochmal aus dem veganen Hund, ne? Mhm. Habe ich gesagt, ach, scheiß drauf, jetzt gibt's ein Hähnchen für dich. Und da hat sie das nur für sich bekommen. Und ja, wir haben super viel Zeit mit ihr verbracht. Also wir haben an dem Wochenende niemanden zu uns geholt oder sind nirgendwo hin. Wir waren einfach mit ihr zusammen. Die ganze Zeit waren, wir haben viele schöne Sachen gemacht. Ja, und dann ist dienstags dann die Tierärztin zu uns nach Hause gekommen, und Boogie ist dann in ihrem roten Sessel eingeschlafen.
Mhm. Aber das ist dann schon so gewesen, und das ist doch eigentlich auch ganz, 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 ganz schön am Ende, dass sie nicht in irgendeiner blöden Tierarztpraxis oder ja, keine Ahnung, unter richtig doofen Bedingungen irgendwie eingeschlafen ist, sondern dass sie einfach wirklich die Möglichkeit hatte, ja, auch da in einer gewohnten Umgebung zu sein. Ich glaube, das ist doch für so einen Hund auch richtig wichtig, könnte ich mir vorstellen, ne? Weil ich glaube, das ist das, was übrigens überall geschrieben steht, dass, oder immer wieder lese ich das, dass Hunde da eben einfach auch sowas wie sowieso Angst empfinden, wenn sie bei so einem Tierarzt sind. Ne? Das ist eine Umgebung, die auch riecht und wo man das alles auch mitkriegt. Und dann aber auch die Möglichkeit überhaupt zu haben, dass ein Tierarzt da nach Hause kommt, ehrlich gesagt, ist ja auch schon irgendwie ein Riesenglück. Also ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht so viele, die das machen. Aber hast du das so empfunden, dass das, oder habt ihr das alle so empfunden, dass das etwas war, was auf jeden Fall nochmal was Gutes war, weil man da irgendwie nicht, also obwohl das natürlich, wir müssen nicht drüber reden, dass das eine unerträgliche Situation ist, aber trotzdem, aber so dieses Bewusstsein, sie ist, musste halt nicht irgendwo in so einem kalten, gekachelten Raum irgendwie so diese Welt verlassen, sondern.
Ja, das war super wichtig für uns.
Verständlicherweise. Also ich habe das damals so empfunden, das war ja das letzte Mal, dass ich das so empfunden habe, dass ich das einfach in der Nachsicht auch wirklich überhaupt nicht adäquat fand. Und ich musste aber auch wirklich überlegen, welcher Tierarzt macht das denn überhaupt bei mir in der Nähe, dass er dann nach Hause kommt.
Und ja, so, eigentlich, ne? Machen die das fast alle.
Echt, ist das so? Ich habe das
ja,
überhaupt nicht so.
Ja, wenn das jetzt nicht so super spontan ist. Ne? Also ich hatte das Problem ja mit Frieda, weil ich ja blöderweise schon hingefahren war. Und dann hat er mich nicht mehr gehen lassen. Hm. Zu Recht. Weil es war auch höchste Eisenbahn. Also für mich ist das im Nachhinein immer noch etwas, was ich super schwer verdaue, dass ich sie da habe gehen lassen, weil ich das sehr wichtig finde für mich, aber auch für den Hund. Also im Fall Boogie beispielsweise, sie war nicht gern beim Tierarzt. Die Praxis, in der wir jetzt sind, da ist ihr nie groß was widerfahren oder so, aber das ist noch aus ihrer Welpenzeit hängen geblieben. Da hatte sie ja so ein paar richtig fiese Baustellen mit Grannen im Ohr und was weiß ich. Das war ja eine Draufgängerin mit irgendwelchen zerschnittenen Pfoten und was sie alles gemacht hat da. So dass sie relativ früh eine Tierarztpraxis Hass entwickelt hat. Und es war glasklar, dass sie auf gar keinen Fall unter diesen Umständen einschläft. Das war für mich das Allerwichtigste. Also mein Mann und ich waren uns da super einig, und deswegen wollten wir da auch rechtzeitig alles klären. Und ich hatte vorher auch, also schon Wochen und Monate vorher mit der Tierärztin darüber gesprochen. Und wir hatten ja jetzt auch Zeit. Also wir haben ja dann erkannt, okay, jetzt ist Schluss und vorbei und wir geben uns jetzt noch ein paar Tage zum Abschied nehmen und um nochmal ganz bewusst miteinander zusammen zu sein. Und dann hast du auch Zeit, einen Termin zu vereinbaren. Die planen das ja dann entsprechend ein. Und also wenn es ein Notfall ist, ist es dann vielleicht schwieriger, weil die können auch nicht mal eben ihre Praxis verlassen. Aber wenn du, ich sag mal, ein bisschen Planung, Spielraum den Ärzten lässt, dann kommen die abends nach der Arbeit noch oder am nächsten Tag in der Mittagspause. Also sie kam jetzt beispielsweise in ihrer Mittagspause einfach zu uns. Und die hat das ganz wunderbar gemacht. Also das hat die ganz toll gemacht und die kennt uns ja auch sehr lang und die hat die Boogie die ganze Zeit begleitet. Und ich glaube, Boogie mochte die Ärztin als Person sowieso gerne. Und sie konnte an ihrem absoluten Lieblingsplatz liegen. Sie hatte ihren Kopf in meinem Arm liegen und mein Mann hat sie gestreichelt und die Kinder hatten das Haus verlassen, weil ich fand das jetzt ein bisschen viel verlangt, dass die dann zu dem Zeitpunkt dabei sind. Die haben hinterher nochmal von ihr Abschied genommen, aber jetzt dieser Moment, dieser tierärztliche Eingriff, der ist ja schon irgendwie echt heftig emotional. Und das wollte ich jetzt nicht, dass die Kinder das miterleben, weil da konnte ich nicht abschätzen, ob das nicht doch traumatisierend sein würde.
Ja.
Deswegen habe ich da die Kinder beraten, dass sie das sich lieber da in der Stunde nicht da sind und dann hinterher nochmal Abschied nehmen. Das war auch gut so. Und die Tierärztin hat das super gemacht. Das war ein ganz ruhiger Moment. Die hat sich sehr viel Zeit genommen, hat in Ruhe die Boogie begrüßt und gestreichelt und hat sie erstmal, hat ihr so eine Scheißegal-Spritze gegeben, sodass Boogie erstmal einfach nur so absolut stressfrei war und gar nicht groß nachgedacht hat. Und dann hat sie in Ruhe den Zugang gelegt. Also es war alles sehr unaufgeregt und ganz ruhig und Boogie wurde gestreichelt und gestreichelt und gestreichelt. Ja, und dann ist sie eingeschlafen.
Interessant, dass du das sagst. Ich habe in dem Moment, als wir die Entscheidung getroffen haben, wir fahren jetzt in diese Tierklinik, da war es auch so, dass ich auch kurz mit meiner Frau gesprochen habe und gesagt habe, wir tun jetzt erstmal so, weil wir wissen nicht, was da passiert. Ja, wir wissen einfach nicht, was passiert. Ich hatte kurz den Impuls, das war's, um ehrlich zu sein. Und ich habe dann auch gesagt, auf keinen Fall möchte ich, dass unsere Tochter jetzt in irgendeiner Form damit reingezogen wird. Weil wir einfach nicht wissen, was es ist. Und sie sowieso auch noch zu klein ist. Also sie kann Dinge erfassen, aber zumal kommt dazu, dass Spanja auch ihr Lieblingshund ist. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass sie jetzt hier was entsteht, was hinterher vielleicht auch gar nicht so schlimm ist. Mhm. Oder schlimmer ist, wissen wir nicht. Und dann haben wir sie wirklich bei Oma und Opa gelassen. Das war auch gut, aber es war so furchtbar lang. Wir sind um 7:45 hin und um 11 zurückgekommen. Und unsere Tochter hat so lange ausgehalten. Sie wollte partout warten, bis wir zurück sind. Und das war so krass, weil normalerweise würde sie dann einfach, bis sie bei Oma und Opa ist, würde sie einfach einschlafen. Sie hat natürlich trotzdem gespürt, irgendwas ist da. Und sie war sich ganz klar, sie möchte gerne warten. Hat sie denn auch?
Ja, das ist, man unterschätzt ja immer, wie unglaublich dieses Verhältnis zwischen den Kindern und den Hunden ist. Das ist, also ich hab's jetzt ja auch nochmal erlebt, Boogie hat unsere Kinder ab Tag 1 begleitet. Unsere ältere Tochter wird dieses Jahr 11. Die hat ihr ganzes Leben jeden Tag mit Boogie verbracht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe das noch nicht erlebt. Ich bin gar nicht mit einem Hund groß geworden. Jeden Tag. Und dann war das ja auch noch so ein unglaublicher Familienhund. Die war ja die allerbeste einfach. Ich habe in der Zeit danach sehr viele Bilder angeschaut und ich habe Alben zusammengestellt Und mir ist bei der Durchsicht aufgefallen, dass sie auf nahezu jedem Kinderbild irgendwo zu sehen ist, im Hintergrund, nebendran. Sie war immer dabei. Sie wollte immer mittendrin sein. Die lag bei den Kindern. Die hat denen die Spiele ruiniert, was immer über diese Gesellschaftsspiele drüber gelaufen ist. Die war immer dabei. Die saß neben dem Kinderwagen. Die saß, wenn die auf dem Boden lagen, auf den Decken, als die Säuglinge waren, lag sie daneben. Die war immer dabei. Das waren ihre Babys. Und ja, das war was sehr, sehr Spezielles. Von daher auch für unsere Kinder, ja, der erste ernstzunehmende Verlust bisher. Und dieser ganze Tag war natürlich ein einziger Albtraum, weil man hat erst ja auf die Tierärztin gewartet, wann die kommt. Und dann haben wir Bui auch bei uns behalten. Vor allem damit auch die anderen Hunde alles mitbekommen, weil da hatte ich auch irgendwie, habe ich mir auch Gedanken zugemacht, wie die das verpacken, weil die haben sich sehr viel, also besonders Ronja, die war ja nicht die Kuschelschwester von Boogie, aber die hat sich unheimlich viel an ihr orientiert. Und Mika war ja ihre Freundin und Ronja hat, glaube ich, mehr Sicherheit über Boogie bekommen. Und da war ich mir auch unsicher, was das macht. Deswegen habe ich den Hunden halt auch Zeit gegeben und den Kindern. Und wir haben alle irgendwie noch einige Zeit mit ihr verbracht. Und dann kam irgendwann ja der Bestatter und hat sie abgeholt für die Kremierung. Und da muss ich dir sagen, was ich auch total eigenartig finde, aber das ist halt irgendwie auch so ein Psychoding, wahrscheinlich Trauerabschied nehmen, ich weiß. Also ich habe mich da wahrscheinlich noch nicht zu ausreichend mit beschäftigt, aber das macht ja auch irgendwie jeder anders. Aber ich habe meinen Frieden und meine Ruhe erst gefunden, als sie wieder zu Hause war. Diese Zeit, wo sie da unterwegs war und wir hier auf die Urne und Boogie gewartet haben, das war auch grausam. Ich habe überhaupt nichts zur Ruhe gefunden. Zu wissen, dass der Hund irgendwie unterwegs ist, ja, es ist nur der Körper und so. Ich weiß das alles, aber gefühlt eben nicht. Die muss halt nach Hause kommen.
Ich glaube aber, dass, wie soll ich sagen, aber das sind doch super persönliche Eindrücke beziehungsweise auch Gedanken, die muss dann jeder für sich selbst so empfinden, wie er das gerne hätte oder wie er das empfindet. Ich glaube, das sind ja aber doch Dinge, die total persönlich sind und das gehört zur Trauerarbeit mit dazu, dass man jeder für sich einen Weg findet, damit umzugehen. Und ich glaube, das ist auch alles total legitim. Ich glaube, wir brauchen da auch einfach in so einer Situation niemanden, der uns sagt, was wir wie zu fühlen haben, sondern gibt ja Menschen, die sagen, ja, aber es ist auch nur ein Hund. Ja, es ist auch nur ein Hund, aber es ist für alle die da draußen, die Hunde haben, die Tiere haben, es ist halt einfach auch ein Familienmitglied, so wie du es auch eben beschrieben hast. Und dazu gehören eben einfach auch verschiedene Aspekte, die so privat sind und so unterschiedlich sind, dass man auch dann am Ende überlegen muss, wie geht man mit so einer Situation dann um, wenn der Hund, was macht man mit so einem Hund dann? Das ist der tote Körper. Wird er eingeäschert? Wird er begraben? Wird er, keine Ahnung, es gibt ja tausend Möglichkeiten und ihr habt euch ja auch für diesen Weg dann entschieden. Ne?
Ja, das ist ja alles total in Ordnung. Also irgendwie muss das ja nur zu deiner Trauerarbeit passen. Und das ist ja, glaube ich, ganz individuell, was einem da gut tut. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele das komisch finden, wenn dann der Hund, also wenn da so eine Urne im Haus rumsteht, das kann ich mir vorstellen, dass das für viele auch eher sich komisch anfühlt. Aber das, ich glaube, das muss einfach jeder so für sich gucken, was da am besten passt. Ich denke, dem Hund ist es am Ende nicht wichtig. Das ist mehr was man für sich tut, was einem gut tut. Und für uns oder für mich und aber auch für meine Familie ist es gut, dass die Hunde hier sind. Irgendwie fühlt sich das richtig an. Und also es ist eine derartige Lücke, bei uns entstanden. Das war ja absehbar und das wusste man, aber das ist noch viel, 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 viel stärker, als ich dachte vorher. Also Boogie war raumeinnehmend, ohne dass sie irgendwie unangenehm gewesen wäre. Oder sie war ja kein anstrengender Hund oder irgendwie aufdringlich oder sowas, gar nicht, ne? Aber sie war so präsent als Typ, als Person war sie so präsent und so bereichernd. Das ist Wahnsinn. Wir haben hier ein stilles Zuhause, irgendwie komischerweise. Also ich weiß auch gar nicht, wie das sein kann. Erklärt sich mir überhaupt nicht. Aber ich habe die ganze das Gefühl, irgendwas, hier ist auch so eine gespenstische Ruhe in unserem Zuhause, aber kann nicht angenehm, ne? Also keine schöne Ruhe, sondern so wie so eine Leere eben. Und das finde ich schon, finde ich auch schon krass.
Kannst du das beschreiben? Ist das so, dass dir jetzt erst auffällt, wie was für ein starker Charakter sie war, dass sie so alle in Schach gehalten hat oder dass diese ganze Energie auf sich gezogen hat oder woran liegt das? Oder ist das einfach die Tatsache, dass es dein längster Hund war von allen dreien? Oder ist es, keine Ahnung, hast du da irgendwie eine Idee?
Ja, also ja, ohne dass man das vorher bewusst wahrgenommen hat, ist es aber so, dass sie irgendwie jemand war, der halt immer dabei ist. Der, also die ist mir ja auf Schritt und Tritt gefolgt, sofern ihr das möglich war oder erlaubt war. Und die schlief nachts eingemuckelt zwischen meinen Beinen. Und das, die hat bei den Kindern dabei gelegen, wenn die irgendwo gespielt haben. Da ist jetzt niemand. Wenn wir bei Tisch saßen, saß sie dann in ihrem Sessel, der ist ja direkt daneben und hat sehr genau beobachtet, was wir machen. Und wann die Messer und Gabeln fallen gelassen werden, weil dann heißt es ja, dass die Teller in die Küche gehen und Reste essen ist. sie war einfach ein super, ja, sie war ein ganz, eine ganz intensive Person. Ohne, dass es, die war gar nicht raumeinnehmend auf eine fiese Art. Also ich meine das gar nicht so, dass das so anstrengend war, sondern die war halt einfach immer da und aber auf so viele Arten. Und die war so lustig, ne? Und dieser ganze Witz auch, der von ihr ausging, das fehlt uns schon sehr.
Ja, aber auf der anderen Seite erinnere dich, ich habe irgendwie ganz am Anfang, als es losging und als man so ein bisschen merkte, dass es ihr nicht mehr richtig gut geht, da habe ich ja irgendwie gesagt, aus eigener Erfahrung raus, es ist trotzdem besser, wenn man die Möglichkeit hat, sich darauf einzustellen und irgendwie auch einen Hund zu begleiten und sich langsam irgendwie auch zu verabschieden. Das macht, finde ich, schon einen großen Unterschied. Könntest du sagen, oder würdest du aus deiner Perspektive sagen, dass es die Situation jetzt erträglicher macht, oder wäre es für dich gefühlt egal, ob das jetzt sofort ad hoc gewesen wäre, oder ist es sogar härter, als wenn es plötzlich passiert wäre?
Das ist eine super interessante Frage, die ich mir auch sehr viel gestellt habe in letzter Zeit, weil bei Frieda war das ja so gefühlt plötzlich. Ich hatte mich ja nicht drauf vorbereitet und dann bin ich ja mehr oder weniger damit überfallen worden. Und ich fand es furchtbar, dass ich mich nicht drauf vorbereiten konnte und dass wir nicht diese Tage miteinander hatten und dieses bewusste Abschied nehmen. Das fand ich furchtbar und da habe ich sehr lange und sehr intensiv drunter gelitten. Das hatte ich jetzt bei Boogie. Wir haben das wirklich genau so gemacht, wie wir es wollten. Wir haben uns als Familie Gedanken gemacht, was wir noch Schönes machen könnten mit ihr. Und dann haben wir das alles abgearbeitet und durchlebt mit ihr. Aber mit dem Unterschied, dass wir entschieden haben, wann der Knopf gedrückt wird. Und das finde ich total unerträglich. Es ist super schön, dass wir diese Zeit noch hatten und diese Tage und dass das so bewusst alles passiert ist und auch sogar bis hin dazu die Art, wie sie starb und der Ort, wo sie starb und in den Armen und in genau so wie alles wunderbar. Aber ich habe sehr viele Tage mich so schlecht gefühlt, weil Boogie war glasklar in ihrem Kopf. Die war komplett am Start. Die hatte, die war keine dödelige alte Oma. Die war nicht der Hund, der die ganze Zeit irgendwo liegt und nur noch schläft und abgeschlossen hat, sondern die war voll am Start. Die hat zwar, und das war für mich auch ausschlaggebend, in den letzten Tagen oft dagegen entschieden, mitzukommen und dabei zu sein, weil sie das einfach nicht mehr geschafft hat. Aber wenn du ihr ins Gesicht geguckt hast, war die halt mega wach. Die war glasklar, blitzgescheit, total da. Und dann auszuknipsen.
Total. Aber ich bleib dabei. Ich bleib bei diesem Bild. Guck mal, auch mein, jetzt wieder ein Mensch, ne, zum Beispiel, der, mein Großonkel, der auch im Kopf noch total klar war. Aber der war aber auch so klar, dass er mir bei unserer letzten Begegnung gesagt hat, Scheiße, das war's. Und er wusste, er muss gehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das gar nicht außergewöhnlich ist und dass sowohl Tier als auch Menschen einfach dann merken, jetzt ist es Zeit zu gehen. Und jetzt wird es auch passieren. Das ist übrigens was, was ganz viele auch in der Wissenschaft, zumindest bei Menschen, instinktiv ist es ja nachgewiesen, ne, dass Menschen das einfach auch spüren. Ob sie es aussprechen, ist eine andere Sache. Und ob ein Tier das aussprechen kann oder zeigen kann, ist nochmal was anderes. Und wir wissen, es ist von Hund zu Hund auch unterschiedlich. Ein Bilbo ist ein Eisgesicht, dem siehst du nicht an, wie es ihm geht. Der zeigt das auch nicht. Bei einer Spanier ist es ganz anders. Und auch bei einem Pelle ist es ganz anders. Und das, glaube ich, ist schon so, dass ich hoffe zumindest, dass so ist, dass Tiere auch merken, dass man dann da ist und dass man auch die Entscheidung trifft und dass man ihnen auch ein Stück weit hilft. Und ich kann mir schon vorstellen, die merken doch, dass da was nicht mehr stimmt. Die merken doch, dass sie nicht mehr können. Die merken doch, dass sie... Und ich weiß hundertprozentig, wie du dich fühlst, Sarah, aber ich würde dir so gerne sagen, ist es Unsinn, weil sie bestimmt das auch gespürt hat. Das ist ja eine kluge Hündin gewesen und ich glaube, die hat da ein totales Gespür für gehabt.
Das glaube ich auch. Sie hat halt, wie gesagt, in den letzten Tagen ja dann auch gar nicht mehr die Dinge getan, die ihr wichtig waren. Das fand ich halt als Signal für mich total wichtig. Also, dass sie zu gewissen, zum Beispiel, wenn ich in der Küche aufgeräumt habe, kam sie halt nicht mehr in die Küche. Das war der einfach, die hat, das war zu anstrengend oder schmerzhaft. Ja. Und sie blieb dann halt liegen und hat darauf gebaut, dass ich ihr das bringe. Was ich natürlich auch getan habe, wie du dir denken kannst. Mhm. Aber das sind so Dinge, das sind Impulse, dass sie denen überhaupt widerstanden hat und dass sie da liegen geblieben ist und gesagt hat, nee, ich schaffe den Weg in die Küche jetzt gerade mal nicht mehr. Das waren für mich wichtige Signale, dass sie wirklich nicht mehr konnte. Es war halt, der Körper hat ihren Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Aber der Geist war halt noch so wach. Und das fand ich sehr schwer, das auszuhalten.
Was kannst du, man merkt ja, wie schwer dir das fällt alles. Und deshalb will ich auch ehrlich gesagt diese Folge gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Aber finde ich aber wichtig, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Ich bin mir sicher, das wird nicht das Ende sein. Aber was kannst du Menschen mitgeben, wenn du ihnen was mitgeben kannst, aus dieser Erfahrung jetzt raus? Also ich glaube, es ist auch nochmal eine andere Erfahrung, die du jetzt gemacht hast. Weil natürlich auch jeder Tod eines Hundes auch immer wieder anders verläuft. Und wie das bei Menschen auch so ist meistens. Aber gibt's was, was du mitgeben kannst? Gibt's was, was du, oder ist es vielleicht noch zu früh? Ich weiß es nicht.
Ich kann, also es ist wahrscheinlich einfach auch etwas, was so individuell ist, ne? Was Menschen gut tut. Für mich ist das Wertvollste gewesen, dass ich selbstbestimmt entscheide, wo der Hund einschläft, auf welche Art er einschläft, was für eine Atmosphäre da ist, dass ich die Zeit vorher noch hatte mit ihr, diese wunderbaren. Wir waren mit ihr im Wald, in unserem Lieblingswald. Wir haben da ein Picknick gemacht. Sie hat da Trockenfisch bekommen, ohne Ende. Sie ist so verwöhnt worden, tagelang. Wir haben die gekuschelt. Wir haben so viele schöne Momente mit ihr gehabt. Das fand ich total wichtig für uns. Und ich denke aber auch für Boogie war das sehr schön.
Und vielleicht auch die Tatsache, dass man dass man sich vielleicht einfach auch überlegt, diese ganzen Details überlegen kann, gemeinsam als Familie vielleicht auch überlegen kann, dass man vielleicht auch sich wirklich die Zeit dazu hat zu überlegen, wenn es denn passiert, wie gehen wir vor, einfach einen Plan zu haben und vielleicht auch alle einzuweihen, dass es eben einfach auch so passieren wird und vielleicht auch gar nicht mehr so lange dauert, bis das so passiert. Aber dann zumindest ein Plan da ist und man nicht und man sich da auch einfach auch eine gewisse Sicherheit holen kann. Ne? Also ein Plan gibt hier, finde ich, auch immer Sicherheit.
Ja, also halt auch wenn Kinder im Spiel sind, ist das schon auch wichtig, ne? Dass die das auch Zeit haben, sich damit zu beschäftigen ein bisschen. Das war auch echt ein Riesenthema hier, weil wie erklärst du das den Kindern, dass du jetzt oder dass man jetzt als Familie, also unsere jüngere Tochter hat halt echt, die hat das mehrfach nicht verstanden. Und also mit nicht verstanden meine ich wirklich, wirklich nicht verstanden. Also wir haben ihr das erklärt, was jetzt passiert und dann beim nächsten Mal, als wir drüber gesprochen haben, hat sie ja gesagt, ja, aber wir lassen die doch jetzt nicht einschläfern. Und dann haben wir es wieder erklärt. Und dann hat sie wieder genickt und wieder gesagt, ja, stimmt, ja, nee, besser, okay. Und das Mal drauf stand sie wieder und sagt, ja, was können wir doch jetzt nicht machen? Mhm. Und also das ist schon hart, ne? Weil also zum einen, ein Kind kann ja die Tragweite all dieser Entscheidungen ja gar nicht wirklich verstehen. Und immer wieder musste man dann sagen, guck mal, schau mal, ist das die, guck, wie die Boogie sich jetzt verhält, ist das die Boogie, wie wir sie kennen, ist das die Boogie, wie du denkst, die sie gerne wäre auch. Also guck mal, sie kann nicht mehr mitlaufen, sie kann keinen Meter vom Spaziergang mehr selber gehen, wir schieben sie nur noch rum. Das ist doch unsere Jägerin, das ist doch unsere Flitzerin, die flitzt gar nicht mehr. Und wenn wir hochgehen und uns aufs Sofa legen, dann kommt sie nicht, wenn wir sie nicht holen. Wir müssen sie holen und tragen nach oben. Das ist doch nicht die Boogie. Das ist doch nicht, das ist doch nicht schön, dass sie nicht selber entscheiden kann, dass die Dinge, die ihr wichtig sind, dass sie sich die auch nehmen kann. Ja. Das war gut, dass wir diese Vorbereitungszeit hatten, weil wäre das plötzlich oder hätten wir das so schnell oder ad hoc gemacht, dann weiß ich gar nicht. Also so habe ich das Gefühl gehabt, dass die Kinder Zeit hatten, wirklich zu realisieren, was passiert und wirklich zu beobachten, ob die Entscheidung richtig oder falsch ist und auch mitzugestalten. Also die Kinder haben auch Vorschläge gemacht, was wir noch machen mit der Boogie und was sie noch zu essen bekommt. Und die haben, natürlich haben die Kinder das Hähnchen überreicht und all diese Dinge getan. Und ganz der Tag, an dem Boogie dann ging, war für die Kinder unfassbar hart. Also es hat die auch sehr viel Energie gekostet. Aber die haben sich natürlich schneller erholt, weil das Schöne ist ja, dass die ein ganz intensives Leben haben mit unfassbar vielen Impulsen von allen Seiten und da bist du gut abgelenkt, ne? Da kommt immer wieder mal ein kleiner Rückschlag und dann kullern wieder die Tränen, aber das ist, würde ich sagen, eine ganz gesunde Art, jetzt zu trauern. Also ich habe das Gefühl, dass das für die Kinder gut gelaufen ist, so gut man das eben so gut das eben sein kann alles, ne? Von daher, ich finde halt, wenn sich das machen lässt, und das ist ja oft nicht der Fall, und man dann eben schon die Gelegenheit hat, zu planen und zu organisieren und dann auch einfach nochmal so bewusste Momente miteinander zu erleben, dann finde ich das einfach besonders schön, dass wenn man das dann auch in Anspruch nimmt. Ja, und ich sag dir noch was, ich habe ja dann eine Woche später bei Instagram veröffentlicht, dass Boogie eingeschlafen ist und die Rückmeldungen, die da gekommen sind, die haben mich so aus den Socken geworfen. Also das, also unglaublich. Diese ganze Empathie und diese tollen Menschen, die da draußen uns zuhören und mitgefiebert haben und mit Boogie mitgelitten haben und so viel Liebe, die da draußen ist. Also wie oft man das Internet verflucht, aber das sind dann so Momente, da bekommst du wirklich schon so viel gute Gefühle und so viel Trost. Das ist schon beeindruckend. Und sehr viele Menschen haben geschrieben, dass sie das Gefühl haben, Boogie zu kennen durch die vielen Hundemomente der Woche. Und dass sie selber irgendwie traurig sind. Und ganz viele Menschen haben geschrieben, dass sie durch Boogie diese oder jene Sachen ihrer Hundehaltung vielleicht nochmal angepasst haben und dadurch irgendwie einen Gewinn hatten und dass Boogie irgendwas in ihrem Leben auch bewegt oder verändert hat. Und das war für mich unglaublich, unglaublich großartig, das zu lesen. Und hat mir wahnsinnig viel geholfen. Also das kann man anders nicht sagen. Diese ganzen Menschen, ihr alle da draußen, das ist fantastisch, wie viel Liebe man da spürt. Und da macht das Leben von Boogie ja noch dreimal mehr Sinn. Es ist sowieso schon. Also ich meine, dieser Hund hat so viel. Es ist unglaublich, was die alles hinterlassen hat. Sie war so wertvoll. Und da versuche ich jetzt gerade, das ist auch nochmal ein Tipp, den ich jedem geben kann, dass man halt einfach sich die ganze Zeit wieder an all diese wahnsinnigen Geschenke erinnert, die das Tier einem gemacht hat. Und das ist ja auch das, was vielleicht viele Menschen gar nicht so richtig verstehen können, wenn sie das selbst noch nicht erlebt haben. Aber diese Tiere, die geben uns einfach etwas, was viele Menschen so noch nicht durch andere Menschen erhalten haben. Und wenn dann der Hund stirbt und das dann auch mit dem Hund geht, dann ist das ein unglaublich schmerzhafter Verlust.
Ich denke sehr, dass du das alles nochmal mit uns geteilt hast. Und in der Tat kann man auch nur nochmal sagen, danke da draußen, dass ihr da so zahlreich drauf reagiert habt. Und bin mir sehr sicher, dass das nicht das Ende sein wird, dass wir mit Sicherheit noch ganz oft über Boogie immer mal wieder sprechen, dann wenn sich das ergibt. Und ich danke dir sehr und wir werden sie bestimmt immer mal wieder als gutes Beispiel ziehen. Und darauf freue ich mich schon und vielleicht sogar schon nächste Woche.
Ja, freue ich mich auch drauf. Danke, dass mich habt weinen lassen heute. Es war jetzt keine sehr wohltuende Folge, aber musste raus.
Bis nächste Woche, liebe Sarah.
Bis nächste Woche, Mike. Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.